Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RevLab. Ja, herzlich willkommen auch von unserer Seite. Begrüßung ist immer schwer bei Live-Podcasts. Ne? Wir sitzen hier mit 100 Menschen, die wir ganz herzlich begrüßen. Ja, wir sind gleichzeitig auch auf YouTube und demnächst, ja, und euch begrüße ich natürlich auch, unsere klassischen HörerInnen des Podcast Geistzeit. Also alle mögen sich gegrüßt fühlen, wo und immer sie das gerade auch hören. Ganz besonders begrüßen wir unsere heutige Gästin für diesen Abend, Frau Kirchenpräsidentin Professorin Christiane Tietz. Ich merke, es ist kompliziert. Wir freuen uns aber sehr. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Vielen Dank.
Thorsten, mir fällt gerade ein, es ist eine Premiere. Zum ersten Mal in der relativ jungen Geschichte unseres Podcastes haben wir eine Gästin zum zweiten Mal da.
Ja.
Das an sich ist schon bemerkenswert, finde ich.
Ja, absolut, genau. Und es ist auch in Deutschland, glaube ich, der erste. Wir kaufen uns einen Aufkleber, internationaler Podcast Geistzeit.
Ja, da genau, das machen wir. Ja.
Christiane Tietz braucht keine große Vorstellung, weder in Zürich noch in Hessen. Ganz kurz, seit einem Jahr erst ist sie Kirchenpräsident hier in der Kirche von Hessen-Nassau. Vorher Theologieprofessorin, die längste Zeit zuletzt in Zürich. Sie ist bekannt für eine sehr pointierte und zugleich feinfühlige Theologie, die ja klassische Größen unseres Fachs wie Karl Barth und Dietrich Bonhoeffer in ihrem Denken, in ihrer Geschichte nachzeichnet, für heute lebendig und ansprechend macht und gleichzeitig in ganz vielen Gegenwartsfragen präsent ist. Sie wird vor allem von denen geschätzt, die nicht wählen müssen, ob sie in der Theologie vor allen Kreisen um das Zentrum des Glaubens, um Gott und Jesus Christus oder sich tagesaktuellen und gesellschaftlichen Fragen zuwenden, sondern sagen, ja, aber das gehört doch zusammen. Die alle mögen ihre Bücher sehr. Darum freuen wir uns, dass wir heute mit Ihnen dieses Thema haben. Nach Barth und Bonhoeffer Nietzsche. Das klingt erstmal wie ein kleiner Cut, aber ich glaube, das wird sich heute Abend klären, wie gut das zusammenpasst. Wir haben es so verabredet, wir werden drei Themenblöcke haben. Es wird übrigens auch ein bisschen länger als die angekündigten 60 Minuten werden. Wir sind ja hier in Deutschland, ne? Die Freiheit müssen wir nutzen mit der Pünktlichkeit. Muss es nicht ganz so. Wir haben drei Themenblöcke und zu jedem Themenblock wird es am Anfang eine Lesung von Frau Tietz geben und dann werden wir nachfragen und das Ganze für uns noch etwas vertiefen. Wir fangen an mit der ersten Lesung, die sich beziehen wird vor allem auf Nietzsches frühe Biografie und die Prägungen, die er dabei auch für sein Ringen mit Gott bekommen hat.
Als Nietzsche keine 4 Jahre alt war, wurde sein Vater schwer krank. Er hatte häufiges Erbrechen und schwerste Kopfschmerzen. In der Situation der schweren, medizinisch aussichtslosen Krankheit, die Ärzte hatten Gehirnerweichung beim Vater diagnostiziert, betete die Mutter Nietzsches, Franziska, viele Male für ein Wunder. Im März 1849 schrieb sie an ihre Freundin Emma Schenk: Ach, wir durchleben jetzt auch in Hinsicht unseres Häuslichen eine wahre Passionszeit. Denn das Liebste auf der Welt, menschlichen Ansichten nach hoffnungslos zu wissen, ist ein Gedanke, welcher Mark und Bein durchdringet. Und wo man das Bedürfnis, einen lieben himmlischen Vater noch zu haben, dessen allein helfende Hand alles noch zum Besten wenden kann, erst recht schätzen und kennenlernt. Nietzsches Vater war Pfarrer und sie hat hier als Pfarrfrau und selber auch Pfarrerstochter gesprochen. Bald schon konnte Nietzsches Vater nichts mehr sehen. Seine Frau hoffte immer noch auf Besserung. Nun, bei Gott ist nichts unmöglich und deshalb empfehlen wir unseren guten Leidenden immer wieder seinem Schutz und seiner gnädigen Hilfe. Doch nach elendsten Wochen auf dem Sterbebett, in denen der Vater vor Schmerzen schrie und der Vierjährige aus nächster Nähe erlebte, starb Karl Ludwig Nietzsche am 30. Juli 1849. Nietzsche war keine 5 Jahre alt. In seinen ersten Lebenserinnerungen beschrieb der 14-jährige Friedrich Nietzsche detailliert die Krankheit des Vaters. Der Todestag sei zwar der Tag der Erlösung gewesen, aber weil er damals auch als kleiner Junge schon eine Idee vom Tod gehabt, also gewusst habe, dass dies eine Trennung für immer bedeute, weinte ich bitterlich, hält er fest. Von der Beerdigung berichtete er beklemmend. Nie werde sich der dumpfe Klang des vollen Glockengeläutes aus meinem Ohr verlieren. Nie werde ich die düster rauschende Melodie des Liedes »Jesu, meine Zuversicht« vergessen. Die Worte des Pfarrers am Grab waren nicht tröstend, sondern ebenfalls dumpf. Dennoch versuchte der Junge, sich zu trösten. Eine gläubige Seele verlor die Erde, eine schauende empfing der Himmel. Und in der Zeit danach, hält er fest, war alle Freude in der Familie verschwunden und tiefe Trauer herrschte. Schwer erträglich ist der Traum, den Friedrich Nietzsche offenbar kurz nach dem Tod des Vaters Ende Januar 1850 träumte. In der Kirche habe er die Orgel wie bei einem Begräbnis spielen hören. Dann erhob sich plötzlich ein Grab und mein Vater im Sterbekleid entsteigt demselben. Er eilt in die Kirche und kommt in Kurzen mit einem kleinen Kinde im Arm wieder. Der Grabhügel öffnet sich, er steigt hinein und die Decke sinkt wieder auf die Öffnung. Sogleich schweigt der rauschende Orgelschall und ich erwache. Am nächsten Tag habe dann sein Bruder Josef, keine 2 Jahre alt, Krämpfe bekommen und sei gestorben. Nietzsche versicherte sich und seiner Familie erneut in seinen Aufzeichnungen als Jugendlicher dazu, bei diesem doppelten Unglück war Gott im Himmel unser einziger Trost und unser Schutz. Viele seiner Texte in den Jugendtagen belegen, wie sehr Nietzsche der frühe Tod des Vaters beschäftigte. Im Gedicht Abschied vom Dezember 1860, Nietzsche ist 16 Jahre alt, blickt er auf den Verlust des Vaterhauses und die bleibende Trauer zurück. Heimatlos und verwaist ziehe ich als Fremdling umher. Das väterliche Grab bewahrte das Liebste, was er jemals hatte. Manches Jahr ist verflossen. Die Zeit hat die brennenden Wunden langsam geheilt und den Schmerz tief in der Seele versenkt. Aber die Wehmut ist in dem fühlenden Herzen geblieben. Nichts auf der Welt vermag davon die Seele befreien. Doch jetzt brechen von Neuem die Narben und bluten in Strömen. Vor diesem Hintergrund hat Nietzsche schon als Kind über Gott nachgedacht. Wer ist eigentlich Gott, wenn der so etwas zulässt? Und wenn man dann so sagt, und trotzdem war Gott unser Schutz und Trost. Mit 12 Jahren hat Nietzsche seine erste philosophische Schrift geschrieben, die ist leider nicht erhalten, aber er berichtet später, was er darin sich überlegt hat. Es ist nämlich das Nachdenken über die christliche Dreieinigkeit. Er hält dort fest in dem Text, Gott denkt sich selbst. Eine Figur, die man aus der Philosophie von Hegel und Nietzsche kennt. Gott denkt sich selbst und dann entsteht Gott der Sohn, also ihm ganz gleich, als Gegenüber. Und traditionell würde man jetzt den Heiligen Geist noch erwarten. Was macht Nietzsche? Als ich 12 Jahre alt war, erdachte ich mir eine wunderliche Dreieinigkeit, nämlich Gott Vater, Gott Sohn und Gott Teufel. Mein Schluss war, dass Gott sich selber denkend die zweite Person der Gottheit schuf, also den Sohn, dass aber, um sich selber denken zu können, er seinen Gegensatz denken muss, also schaffen musste. Damit fing ich an zu philosophieren. Das ist, wenn Sie mal dem Gedanken folgen, heißt das, Nietzsche denkt den Teufel gleich ursprünglich in Gott. Der Teufel ist nicht irgendwas ganz woanders, sondern der ist Teil dieses Zusammenseins innerhalb Gottes. Das heißt, Nietzsche sucht schon in Kindertagen eine Antwort auf die Frage nach dem Ursprung des Bösen. Wenn der Teufel ursprünglich zu Gott mit dazugehört, dann kommt das Böse eben auch von Gott selbst. Und der Gedanke dahinter war natürlich, wenn so etwas Schreckliches von Gott kommt, wie jetzt der Tod des Vaters, der elende Tod des Vaters und der frühe Tod des Bruders, dann kann Gott nicht nur gut sein. Dann geht auch das Böse direkt auf Gott zurück. Und es ist klar, dass Nietzsche sich vor dem Hintergrund dieser Gedanken auch Fragen gemacht hat, wie ist es eigentlich zu denken, dass die Christen sagen, Gott lenkt die Welt, Gott leitet in der Welt, Gott hat eine Vorsehung und lenkt, was in dieser Welt passiert. Und wenn man darüber nachdenkt, wie ist das eigentlich zu denken, dass Gott die Welt lenkt, dann ist das Thema dabei immer auch, wie verhält sich das zur Freiheit des Menschen? Also was entscheidet Gott und was kann der Mensch eigentlich frei entscheiden? Nietzsche hält hier fest, Gottes Vorherbestimmung ist letztlich ethisch unbestimmt, also unzuverlässig. Gott ist, sagt er, nicht gut, nicht böse, sondern erhaben über menschliche Begriffe. Und das ist eine interessante Lösung. Es gibt andere Figuren in der Theologiegeschichte, diese Spannung aufzulösen. Aber Nietzsche sagt, nee, das ist bei Gott selber schon. Der ist völlig ambivalent. Es gibt viele fromme Texte in dieser Jugendzeit, wo Nietzsche versucht, die Frömmigkeit der Mutter und des Vaters noch selber für sich zu übernehmen. Und dann kommen aber immer wieder auch Texte, wo man merkt, er fängt an zu zweifeln. Ich lese noch zum Abschluss des ersten Abschnitts ein Gedicht. Da heißt es, ewiglich lass mich dein Antlitz schauen. Nimm mich zu dir, doch dein Wille geschehe, noch ganz auf der frommen Linie und dann kann ich auch trauen.
Das ist jetzt direkt eine hohe Dosis an Leiden. Man fühlt da förmlich mit. Also auch ich jetzt, wo ich Ihnen nochmal gelauscht habe, wenn Sie diese Texte vorlesen, geht mir gerade genauso, als ich das Buch gelesen habe, dass ich dachte, meine Güte, der Bursche, der hat von Kindheit und Jugend sehr, sehr viel Leid erfahren. Und der Glaube, der ihm und zugleich eine hohe Dosis direkt damit verbunden an Theologie, weil er relativ früh schon sehr früh angefangen hat, das auch theologisch dann philosophisch zu verarbeiten. Ich würde das gerne vertiefen, Frau Tietz. Und wenn man das Buch gelesen hat, stellt man ja Folgendes fest. Der Glaube, der ihm im Elternhaus nahegelegt wurde und auch intensiv vorgelebt wurde, den hat er nicht nur irgendwie akzeptiert, sondern den hat er ja zunächst einmal auch sich angeeignet. Das bedeutet, Nietzsche hat selber tatsächlich Trost empfangen und Trost erfahren, aufgrund dieses theologischen Zugangs, den man so zusammenfassen könnte, es gibt da einen gütigen, fürsorgenden Gott, der lenkt die Geschicke der Welt, alles. Und selbst wenn wir das nicht verstehen und einordnen können, irgendwann werden wir die Sinnhaftigkeit, vielleicht wird sich das uns erschließen. Also wir nehmen das auf jeden Fall irgendwie aus Gottes Hand entgegen und nehmen dieses Leid an. Das hat ihn anscheinend getröstet. Aber wie kam es dann, dass dieser Trost für ihn je länger, je mehr überhaupt nicht mehr funktioniert hat?
Nietzsche ist Denker. Und auch als Kind hat er eben schon darüber nachgedacht. Also das ist ja auffällig bei der Mutter, dass sie sich diese Fragen nicht stellt. Also dass sie sich nicht fragt, ja, wie passt denn eigentlich dieser Gott aus dessen guter Hand das jetzt alles kommen soll? Wie passt das zusammen mit dem, was ich da erlebt habe? Und das ist ja eine Frage, die sich jeder glaubende Mensch eigentlich stellen muss. Und es gibt unterschiedliche Antworten darauf. Die Mutter stellt sich die Frage, aber so habe ich beobachtet, eben gar nicht. Und Nietzsche versucht dann, kann das so, merkt, er kann da nicht einfach glaubend das alles wiederholen. Das macht er natürlich, aber eben dieses kann ich auch trauen, das ist ja schon das Formulieren einer Frage, das Formulieren von Zweifeln, um zu zeigen, ich brauche eigentlich eine Lösung im Umgang mit der Frage des Leids in der Welt, die auch gedanklich einigermaßen zufriedenstellend ist.
Mir ist das aufgefallen, es gibt dann später, als er das Theologiestudium verlässt und zur Altphilologie wechselt, da kommt von seiner Mutter noch einmal ein Schreiben, da habe ich mir so einen Zettel hin, die Klassiker der Standardantwort, da rattert sie in einem Brief an ihn nochmal all das runter, was jetzt zu tun ist und dass er es irgendwann auch und so weiter und so fort. Ist ihm das irgendwann auch so richtig leid geworden?
Das ist so, also es gibt ja viele spätere Texte, in denen er auch deutlich eigentlich ein bisschen, wie soll ich sagen, Abscheu zum Ausdruck bringt über diese ganz schlichte Art der Frömmigkeit. Es gibt eine Stelle, die mag ich sehr, dass er sagt, ich habe es jetzt nicht ganz wörtlich, aber in der Sache geht es darum, dass er sagt, das ist doch ein komischer Gott, wenn der uns im richtigen Moment, wenn es anfängt zu regnen, sagt, dass wir in die Kutsche steigen sollen. Also so ein Vorsehungsdenken, so ein ganz schlicht. Und es findet sich bei der Mutter eben auch, dass sie dann irgendwie zu Gott betet und sagt, ich habe Zahnschmerzen und jetzt mach doch, dass das wieder weggeht. Und wo man merkt, so eine Gottesvorstellung ist für ihn überhaupt nicht attraktiv, die so, wo Gott sozusagen in den kleinsten Alltagsfragen mit dabei ist und gleichzeitig eben nicht bearbeitet wird, was eigentlich die Frage ist, die hier gestellt. Also ich könnte mir vorstellen, es wäre anders ausgegangen, wenn die Mutter sich hingesetzt hätte mit ihrem Sohn und gesagt hätte, so, was machen wir denn jetzt mit diesem Gott, der uns hier so krass begegnet in dem Leid, was wir erlebt haben. Was ist das eigentlich für ein Gott? Müssen wir nicht unser Gottesbild verändern?
Ja. Also diese sogenannte Providenzlehre, die Lehre vom fürsorglichen Handeln Gottes, hat für ihn nicht mehr funktioniert. Ich wurde erinnert an empirische Untersuchungen, die heute angestellt werden. Also Christoph Morgenthaler, das ist ein praktischer Theologe, der sehr viel über Seelsorge auch veröffentlicht hat. Der hat das mal gemacht, dass er tatsächlich eine empirische Studie gemacht hat. Welche Konzeption empfinden Eltern, die ein Kind verloren haben, am tröstlichsten in einer gewissen Weise? Und er hat dort mit seinem Verfahren drei unterschiedliche Konzeptionen einer sogenannten Theodizee, also hat er zusammengetragen. Das erste ist die Straftheodizee, also Leid geschieht aufgrund der moralischen Verfehlung, der Sünde der Menschen. Dann die Mitleidenstheodizee, Gott ist ein Gott, der im Leiden an unserer Seite ist. Und dann die sogenannte Plantheodizee, das wäre jetzt das, was Nietzsche dann hinter sich gelassen hat, dass Gott da überall unmittelbar mit drin hängt und dass er dann zusammengedacht werden muss. Und zum Erstaunen von Christoph Morgenthaler hat die Mehrheit der Menschen angegeben, dass die Plantheodizee am tröstlichsten ist. Da dachte ich, das finde ich jetzt interessant. Also anscheinend war der Nietzsche. Also ich denke, dass das ganz tief in der DNA von Volksfrömmigkeit oder immer auch noch in unserem kulturellen Bewusstsein sitzt und dass Menschen einen Trost daraus ziehen, den ich ihnen auch erstmal nicht absprechen möchte, obwohl ich selber auch mich in meiner eigenen Theologie und auch Spiritualität in meiner Biografie von dieser Plantheodizee verabschieden musste.
Ich finde die Unterscheidung gut, die Sie sagen, also zu sagen, im seelsorglichen Kontext, wenn jetzt jemand sagt, mir hilft das, ich finde, dann ist nicht der Punkt zu sagen, ja, aber dann glaubt das nicht, sondern das ist gut, wenn es was gibt, was in der Situation hilft. Bei der Straftheodizee, da würde ich sagen, das ist natürlich total gefährlich, wenn man jetzt den Eindruck hat, das ist eine Strafe Gottes, weil man dann anfängt rumzusuchen, was habe ich eigentlich falsch gemacht, und dann ist man letztendlich selber dafür verantwortlich und quält sich dann immer ab, das geht gar nicht. Aber Nietzsche geht ja nicht als Seelsorger da dran, sondern er geht als einer dran, der nach einem konsistenten Gottesbegriff sucht. Also der danach sucht, wie kann ich Gott denken? Das merkt man ja an dieser Trinitätslehre. Wie kann ich Gott so denken, dass das zusammenpasst mit meiner Lebenserfahrung? Und da wäre das Mittlere, was Sie gesagt haben, die Mitleidenstheodizee, das wäre im Kontext der Theologie nach Auschwitz und so, wären es Figuren, die sagen, wir können als Christinnen und Christen Gott als einen denken, der mit den Menschen mitleidet, also ihnen nicht gegenübersteht und beobachtet, was sie da erleben, sondern auf der Seite der Leidenden steht. Das ändert zwar das Leid nicht, insofern ist es auch keine Theodizee-Frage, also keine Antwort auf die Theodizee-Frage, weil es nicht Gott rechtfertigt, aber es sagt, also im Sinne von, wie geschieht das Leid und es gibt Gottes Existenz, das bleibt letztendlich offen, warum es geschieht, aber Gott steht eben auf der Seite des Leidenden und klagt mit ihm zusammen über das Leid.
Ja, ich finde es überhaupt sehr schön. Also die für mich eine der geeignetsten Definitionen dieser sogenannten Theodizee-Frage ist eben, sie versucht Gott nicht zu rechtfertigen, sondern sie versucht plausible Gründe zu liefern, warum es im Leid plausibel sein kann, an Gott festzuhalten. Also den Glauben an Gott auch angesichts der Erfahrung des Leids offen zu halten. Thorsten, ist in Ordnung, wenn ich nochmal an einer Frage nochmal nachschiebe. Und zwar, bin mal das ganze Buch durchgegangen, Frau Tietz, und habe Nietzsches Strategien zur Bewältigung dieser Frage mal für mich sortiert. Und der Schnelldurchgang wäre das. Also es ist Leid annehmen als Teil der Fürsorge Gottes. Und irgendwann erschließt sich vielleicht der Sinn. Es ist Leid annehmen als Aspekt der dunklen und bösen Seite Gottes. Das haben Sie schon zitiert. Gott ist gut und böse, also von dieser bösen Seite kommt das Leid. Dann geht Nietzsche über und sagt, wir müssen das Leid einfach hinnehmen. Es ist weder gut noch böse. Es ist einfach so. Dann steigert er das und sagt, Leid, das ist sinnloses Walten, dem gegenüber der Mensch sich apathisch machen sollte. Also wir sollten das nicht so sehr an uns heranlassen. Da macht er mit Schopenhauer, macht er sehr viel. Das ist dieser Wille zum Leben, und das Beste ist, dass man sich da irgendwie auch von verabschiedet. Dann hat er das Aushalten des Leidens durch Kunst und Musik, dass er sagt, dadurch können wir das Leben, was mit Leid geprägt ist, aushalten. Und dann geht er über zu einer vollen Bejahung des Leidens. Er funktionalisiert es, er pädagogisiert es vielleicht. Er sagt nämlich, das Leiden hat in dem Sinne eben einen Sinn, dass wir es resolut und mutig anschauen und dass wir nicht wie Gott mitleiden, weil wer wie Gott mitleidet, der stirbt am Ende daran. Also macht er ganz viel auch total interessant. Und schließlich legitimiert er das Leid und sagt, der Übermensch und diese Herrenmoral der Herrschenden, da ist es durchaus legitim, sich selbst zu steigern, sich durchzusetzen. Und ja, wenn es weder Gut noch Böse gibt, sondern der Herrenmensch das entscheidet, dann können wir ja auch Leid zufügen. Und überall wird er Gott nicht los. Das verstehe ich letztlich bei ihm nicht. Der könnte doch auf die Idee kommen und sagen, ja, jetzt habe ich kapiert, Gott ist eine Illusion und das ist abgefrühstückt. Wieso wird er gerade an dieser Frage, kann man sehr schön deutlich machen, er macht bis zum Schluss, ich sage es immer ein bisschen vulgär, er macht immer mit Gott rum, der schwingt immer im Hintergrund, er bleibt immer im Bann dieses Gottes.
Ich finde, Sie haben völlig recht. Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Es ist nicht im Bann dieses Gottes, sondern im Banne des Gottesgedankens.
Okay.
Ja. Also es geht immer darum, welche Rolle spielt eigentlich bei dem Nachdenken immer noch das mit Gott. Ich würde sogar, darauf kommen wir noch zu sprechen, die Sache mit der ewigen Wiederkehr desgleichen noch in diese Linie mit hineinnehmen. Auch das ist ein Versuch, mit dem Leid umzugehen und statt der Vorsehung Gottes von dieser ewigen Wiederkehr desgleichen zu sprechen. Also bei der Vorsehung geht es ja auch darum, dass der Glaubende Ja dazu sagt. Und bei der ewigen Wiederkehr desgleichen ist es auch so. Das Schlimme ist eben bei Nietzsche, dass dieser Gott der ist letztendlich leer. Gell? Der ist dadurch, dass er weder gut noch böse ist, weder mitleidend noch verachtend, ist es letztendlich eine Phrase, die überhaupt nichts mehr hilft.
Ja, das war ein erster Gedankenkreis. Frühes Leid, Theodizee ringen damit. Wir haben jetzt einen zweiten Themenblock zum Thema gefährliches Mitleid. Und auch hier wieder zu Beginn eine kleine Lesung.
Nietzsche gehört ja zu denjenigen, die das Mitleid und die Nächstenliebe verachtet haben, weil er der Meinung war, die Nächstenliebe, die machen wir eigentlich, wir lieben den Nächsten nur, wenn wir uns selbst nicht lieben können. Dann fliehen wir in die Nächstenliebe. Und wir lieben den Nächsten immer so, dass wir versuchen, ihn klein zu halten. Also wenn der sozusagen schwach bleibt, dann können wir uns ergötzen daran, dass wir selber so toll sind, dass wir den so lieben. Nietzsche schreibt, wer schlecht von sich selbst denkt, erlebt die Einsamkeit als Gefängnis. Also wenn er alleine ist und muss in die Nächstenliebe fliehen. Menschen hingegen, die mit sich selbst zurechtkommen, finden in der Einsamkeit Heimat bei sich selbst. Und das war auch Nietzsches persönliches Ziel. Am Ende seiner Professur hat sich ja immer mehr in die Einsamkeit hineingesteigert und dann gesagt, er will auch mit den Menschen eigentlich nicht mehr viel zu tun haben und hat das übrigens auch dieses, dass er wirklich Mühe hatte, mit Menschen enge Freundschaften aufzubauen, auch umgedeutet im Sinne von, nur deshalb kann ich eigentlich Philosoph sein, weil ich so viel alleine bin. Nur da habe ich überhaupt den Freiraum zum Denken. Er schreibt an seinen Freund Heinrich Köselitz im November 1880, als er seine Basler Professur aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste, ich glaube, Sie und ich, wir sind auf dem rechten Wege. Einsamkeit und Strenge gegen uns, vor unserem eigenen Richterstuhl, kein Hinhorchen mehr nach den anderen, mustern und meistern, kein fremdes Gewissen mehr über uns und unserem Tun. Mitleid wird von den Christinnen und Christen als Tugend gepriesen, ist aber nach Nietzsche höchst ambivalent. Weil man mit Mitleid eigentlich auf die reagiert, die man im Herzen verachtet. Wenn jemand Starkes leidet, dann bewundert man den, dann hat man eigentlich gar kein Mitleid mit ihm. Mitleid hat man nur mit den Schwachen, die leiden. Deshalb urteilt Nietzsche, Jesu Botschaft vom Mitleid ist eine Botschaft, die kleinen Leute groß gemacht hat. Die kleinen Leute haben keine Ehrfurcht vor großem Unglück, vor großer Hässlichkeit, vor großem Missraten. Vielmehr beschämen sie die Menschen, die sie bemitleiden. Bemitleidet zu werden, kränkt. Der Stolze und Unabhängige fühlt sich tief erbittert beim Mitleiden, lieber gehasst als bemitleidet. Wer jedoch auf Mitleid mit dem anderen verzichtet, hat in Wahrheit Respekt vor ihm. Dass ich den Leidenden leidend sah, dessen schämte ich mich um seiner Scham willen. Und als ich ihm half, da verging ich mich hart an seinem Stolze. Denn wem geholfen wird, der steht in der Schuld des anderen. Wenn er die Wohltat des anderen nicht vergessen kann, so wird noch ein Nagewurm daraus, der ihn innerlich auffrisst. Diese Schamlosigkeit des Mitleidens, Sie haben es schon angedeutet, gilt auch für Gott. Auch der mit dem Menschen mitleidende Gott kannte nach Nietzsche keine Scham. Gott sah mit Augen, welche alles sahen. Er sah des Menschen Tiefen und Gründe, alle seine verhehlte Schmach und Hässlichkeit. Er kroch in die schmutzigsten Winkel. Deshalb musste Gott getötet werden, erzählt der hässlichste Mensch aus dem Zarathustra. Dieser neugierigste, überzudringliche, übermitleidige musste sterben, der Gott, der alles sah, auch den Menschen. Dieser Gott musste sterben, der Mensch erträgt es nicht, dass ein solcher Zeuge lebt. Ein letzter, auch nach Nietzsches Meinung problematischer Aspekt von Mitleid und auch Nächstenliebe liegt darin, dass sie das Gesetz der Selektion durchkreuzen. Also, dass die Starken überleben und die Schwachen nicht. Denn Mitleid hält das, was zum Untergange reif ist, im Leben fest, anstatt es dem Untergange preiszugeben. Dadurch bleibt auch am Leben, was nicht mehr lebensfähig ist, ein Gedanke, der von den Nationalsozialisten mit fatalen Konsequenzen aufgenommen wurde. Nietzsche formuliert abschätzig: Das Mitleiden gibt durch die Fülle des Missratenen aller Art, dass es im Leben festhält, dem Leben selbst einen düsteren, fragwürdigen Aspekt.
Ja, ich bewundere unsere Zuhörenden, wie ruhig und gelassen die das hören. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das war ja schon ein bisschen ungeheuerlich, was wir hier gehört haben. Ne, das ist ja was. Würde man jetzt die Menschen auf der Straße fragen, was sie so zum Christentum denken und ob sie mal vielleicht hereinkämen? Also ich glaube, viele würden uns sagen, nee, Christentum, Kirche, gar, das lassen wir mal weg. Weil also viele ganz schlechte Gedanken. Gedanken an Hölle und Verdammnis, furchtbare Ideen, na, gar nicht. Oder Sünde, dass die Menschen schlecht sind. Negatives Menschenbild, na, ist auch ganz furchtbar. Jesus muss am Kreuz sterben, dass Gott sich mit uns versöhnt. Kann. Na, also da, das lassen wir weg. Und wenn wir fragen würden, ja, ist denn alles schlecht am Christentum, würden viele sagen, ja, jetzt nicht alles. Also das mit der Nächstenliebe ist in Ordnung. Das mit der Nächstenliebe, ja, das ist okay. Damit kann man Schulklasse sein und so in der Familie. Also das ist gut. So, und Nietzsche legt im Grunde einen drauf und sagt, nee, die Nächstenliebe ist auch ganz schlimm. Nächstenliebe ist eine Katastrophe. Nächstenliebe ist im Grunde falsche Selbstliebe. Die Bibel würde lehren, liebt den Nächsten und verleugnet euch selbst. Nietzsches Antithese ist, wie willst du den Nächsten lieben, wenn du dich selbst nicht liebst? Lern doch erstmal dich selbst lieben. So, das ist einer der großen Vorwürfe an das Christentum, dass es den Menschen das eigene Leben verdüstert hat, Selbstliebe zur Sünde erklärt hat und im Grunde damit Menschen in ein ganz negatives, auch leibfeindliches Selbstverhältnis verstrickt hat. Sie haben das im Zusammenhang dargestellt. Mitleid kommen wir auch noch drauf gleich. Was würden Sie denn sagen? Das ist ja so ein fulminanter Angriff auf das Christentum. Muss man hier tatsächlich sagen, ah, stimmt, also das mit der Nächstenliebe, das ist ein Problem des Christentums? Oder kann man von Nietzsche lernen, vielleicht sogar auch so von Nietzsche lernen, dass man auch in der Bibel Ansätze entdeckt, vielleicht ist an seiner Kritik was dran?
Ich finde, dass er richtig gesehen hat, dass es eine Form von Selbstaufopferung in der Nächstenliebe gibt, die schädlich ist. Also wo Menschen gar nicht mehr nach sich selber schauen, sondern sich nur noch für die anderen hingeben. Und wir haben ja auch in Studien zur Unterstützung des globalen Südens gesehen, dass es Weisen gibt, mit dem globalen Süden umzugehen, der den globalen Süden letztendlich abhängig hält und deutlich gemacht und gelernt, dass wir das nicht machen dürfen. Also diesen Punkt kann ich sehr gut sehen bei Nietzsche. Ich denke, da hat er recht. Also diese Absicht, entweder sich selber gar nicht wahrzunehmen oder den anderen in den Schwächen festzuhalten. Theologisch finde ich es jetzt mit der Selbstliebe nicht ganz so einfach. Wir lesen ja oft diesen Satz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, als würde Jesus dazu auffordern, auch sich selbst zu lieben. Ich habe bei Luther gelernt, dass dieses, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, aber eigentlich bedeutet, so wie du immer schon unmittelbar um deine Selbsterhaltung dich sorgst, also dich schützt vor einem Angriff. In dieser Unmittelbarkeit und Ungebrochenheit, so sollst du dich auch um den Nächsten kümmern. Also das ist nicht eine Aufforderung, sich selbst zu lieben, sondern eine Aufforderung in der Haltung, in der ich mich selber, also wenn ich Hunger habe, dann suche ich mir was zu essen. Wenn mir jemand ins Gesicht schlagen will, dann wende ich mich ab. In dieser Spontanität und Direktheit auch sich um den Nächsten zu kümmern, nicht erst einen Filter zu haben, macht das auch. Was ich richtig finde bei Nietzsche ist, darauf hinzuweisen, es braucht einen angemessenen Umgang mit sich selber. Ich würde das eben nicht Selbstliebe nennen, sondern ich würde das Selbstannahme nennen. Und Selbstannahme heißt jetzt nicht, dass ich sage, alles, was ich mache, ist okay. Ich bin okay. Das ist nicht Selbstannahme, sondern Selbstannahme bedeutet, einen differenzierten Blick auf mich selber zu haben. Also wahrzunehmen, wer bin ich denn eigentlich? Dazu zu stehen, dass ich so bin, wie ich bin und dann aber zu unterscheiden, was ist ja eigentlich gut an dem, wie ich bin und was ist vielleicht problematisch für andere Menschen und dann mich allenfalls auch zu verändern. Aber das ist deutlich mehr als dieses, ich bin okay, so wie ich bin. Also da, das gilt sicher für Sie und mich gilt das, dass wir okay so sind, wie wir sind. Aber wenn wir aus dem Fenster gucken und in die Welt schauen, dann gibt es einfach zu viele Menschen, bei denen wir das nicht sagen würden. Da würden wir nicht sagen, du bist okay, so wie du bist. Also wir brauchen bei der Selbstannahme immer auch einen kritischen Blick auf uns selber. Was ist eigentlich, gehört zwar zu mir, aber was ist um der anderen Menschen willen und vielleicht auch um mir selber willen durchaus wichtig, dass ich das verändere. Und das ist eine Figur, die ich jetzt aus der evangelischen Rechtfertigungslehre rausnehme. Die evangelische Rechtfertigungslehre sagt ja auch nicht einfach, du bist okay, so wie du bist.
Mhm. Ja. Nietzsche selbst hat ja diesen Strang später auch weiterentwickelt. Der Übermensch Zarathustra liebt ja durchaus die Menschen, aber weil er irgendwie gelernt hat, ja, in der Liebe zu leben, es christianisiert dann schon ganz schön so in seinen Texten. Man merkt, er wird auch nicht so ganz frei davon und in völliger Menschenverachtung will er in seinen hellsten Momenten auch nicht bleiben. In manchen Momenten aber schon. In manchen Momenten, hatten Sie es ja jetzt auch angedeutet, hatte er ja tatsächlich so etwas wie Menschenverachtung. Und er konnte diese Menschenverachtung auch ausdehnen auf Bewegung seiner Zeit. Bewegung für Demokratie, Bewegung für soziale Gleichheit, Emanzipation der Frau. All das fand er ganz, ganz furchtbar. Sie schreiben in Ihrem Buch, Nietzsche lehnte das Konzept der gleichen Rechte aller Menschen, auch der Schwachen und Elenden ab. Er ist ein Philosoph, nicht immer, nicht durchgängig, aber oft, ein Philosoph der Ungleichheit, des ungleichen Werts und der ungleichen Ehre von Menschen. Heutzutage im Jahr 2026 muss man sich ja schon vielleicht fragen, Moment mal, war der rechts? War der rechtsradikal? Hatte der menschenverachtende Gedanken? Und warum denken wir gerade nochmal über ihn nach? So, und er hat ja diese Haltung sehr kritisch auch gewandt gegen Mitleid, gegen Mitgefühl. So historisch wissen wir, Mitgefühlsdiskurse stehen am Anfang der ganzen Menschenrechtsidee im 18. Jahrhundert. Folter, Sklaverei, Diskurse des Mitgefühls sind wesentlich dafür zuständig, Menschen sagen nein, also kein Leid zufügen. Alle Menschen müssen doch gleiche Rechte haben. Nietzsche sieht diese ganze Tradition des Mitleidens sehr kritisch. Wir kennen das heute aus Rechten, auch rechtschristlichen Kreisen. Sin of Empathy war ein Bestseller in den USA. Die Sünde der Empathie. Sehr rechte Christen sagen, Mitleid bringt die Menschen auf ganz dumme Ideen. Sie fangen an, Gottes Gebote aufzuweichen. Auch Menschen wie Elon Musk, Peter Thiel haben das bekräftigt. Jawohl, dieses ganze Mitgefühl, Mitleid. Ganz gefährlich, diese Gleichheitsschwärmerei, dieser Kult um Opfer, auch dieser Schuldkult. Nietzsche kann als Quelle dieser Gedanken gelesen werden. Wie können Sie sich das erklären, dass ein Mann, der ja selbst sehr feinfühlig war, in so ja grausamer und manchmal menschenverachtender Weise über Leidende und Opfer und Mitgefühl reden konnte?
Das habe ich letztendlich nicht verstanden an Nietzsche. Ich habe nicht verstanden, wie jemand, der selber so leidend ist, so viel Schwäche auch erlebt. Er hat durch seine Krankheit ja immer wieder Wochen gehabt, wo er überhaupt nicht arbeiten konnte, wo er ganz reduziert war. Wie es dem nicht gelingt, Mitgefühl für Schwache zu entwickeln. Das konnte ich letztendlich Bei aller Empathie, die ich entwickelt habe beim Lesen, konnte ich das, da habe ich immer gestaunt. Und Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass die Philosophie, die er entwickelt, jetzt für den, der Übermensch, das ist ja nicht die Aufforderung, dass alle Menschen Übermenschen werden sollen, sondern das können die wenigsten. Die wenigsten Menschen sind freie Geister. Freie Geister, das ist jemand, der sich selber bestimmen kann. Nietzsche sagt, er ist natürlich ein freier Geist und Jesus mit einiger Toleranz im Ausdruck war für ihn auch ein freier Geist. Aber die meisten Menschen sind das gar nicht, sondern die brauchen jemanden, der ihnen befiehlt. Die wollen, dass ihnen jemand sagt, wie es richtig geht. Und dadurch hat er so eine, eigentlich eine Aufteilung, gell? Der Menschen, die das schaffen, sich in Freiheit selbst zu bestimmen. Und für die ist es positiv, das zu können. Und dann gibt es halt die anderen, die dann mit Ressentiments durch die Lande ziehen. Aber die ruft er gar nicht auf, sich in freie Geister zu verändern, sondern er ist eigentlich der Meinung, dass sie das gar nicht schaffen können. Und insofern ist es ganz anders als der Menschenrechtsdiskurs. Der sagt ja letztendlich, es gibt Dinge, die alle Menschen verbinden und die alle Menschen können und die alle Menschen können dürfen und wo alle Menschen Rechte haben. Da geht er einfach gar nicht mit.
Ich würde an der Stelle nochmal nachfragen. Ich finde bei Nietzsche viele inspirierende, auch schöne Gedanken und eben diese Gedanken, die ich furchtbar finde. Und ich sehe die Trenden im Moment, sodass es vielen einleuchtet, wir können doch jetzt nicht anfangen, mit jedem Geflüchteten auf der Welt Mitgefühl zu haben. Wir können doch nicht anfangen, jede noch so kleine benachteiligte Gruppe immer in die Mitte zu stellen. Wir müssen doch auch mal zuerst an uns denken und an das eigene Volk und die eigenen Kinder und die eigenen Nation. Und ist das nicht auch eine Ordnung der Liebe, dass jeder erstmal für sich und wir können nicht die Welt retten? Und dieses Moralisieren und diese Gutmenschen und diese Besserwisser und so, das ist jetzt vorbei. Jetzt ist endlich mal wieder Realpolitik und sachlich. Das trendet ja. Und das reibt sich irgendwo auch mit dem, was wir bei Jesus, was wir im Neuen Testament finden. Wie erleben Sie das? Kann man diesem Trend was entgegensetzen? Wie könnte christlicher Glaube so sprechen, dass er nicht moralistisch und überheblich wird, wie Nietzsche es kritisiert und auch heute manche da vielleicht ihren Punkt haben? Wie könnten wir das anders machen?
Ich glaube gerade, dass die Wiedergewinnung der Empathie der Schlüssel ist. Also wenn man jetzt schaut, wie der Menschenrechtsdiskurs, Sie haben ja darauf hingewiesen, im 19. Jahrhundert begann und auch im 20. Jahrhundert, also als die UN gegründet wurde, da war ja als man die Bilder von den Konzentrationslagern sah, da hat jeder, der ein Herz in seiner Brust hatte, gespürt, das braucht man nicht philosophisch erklären, sondern gespürt, dass da die Menschenwürde mit Füßen getreten worden war. Und ich glaube, dass wir in diese, was es dann konkret politisch bedeutet, darüber muss man dann diskutieren, aber dass wir uns die Empathie, dass wir die verlieren, das halte ich wirklich für total gefährlich, weil Empathie die Fähigkeit ist, eine Grundfähigkeit, die wir im menschlichen Zusammenleben haben, dass wir uns in jemand anderen nämlich versuchen, reinzuversetzen. Ja, und fürs menschliche Zusammenleben ist ja das Miteinandersein und nicht jeder ist einfach für sich alleine, ist ja ganz grundlegend. Wir sind Wesen, die in Gemeinschaft leben wollen und das funktioniert nur, wenn wir uns empathisch hineinversetzen. Ich würde immer appellieren an solche, auch an Geschichten, die erzählen, dass man wieder Empathie entwickelt. Ich finde wichtig, da nochmal zu sagen, was politisch daraus folgt, muss diskutiert werden, aber dass wir unsere Menschlichkeit, dass wir die verlieren, weil wir nicht mehr empathisch sind, das halte ich für ganz gefährlich.
Unser dritter Themenblock geht um die Idee der ewigen Wiederkehr des Gleichen. Und das ist nun eine Idee, an der man sich diesen Umschlag von, Theismus auf Atheismus nochmal wunderbar deutlich machen. Am Anfang steht eben der Gedanke, dass man das Leid akzeptieren, entgegennehmen muss von einer Gottheit. Und jetzt entsteht hier, dass dieser theologische Gedanke wird sozusagen säkularisiert und Nietzsche deutet das in seiner Weise um. Wir hören erstmal nochmal Nietzsche im Originalton und was Sie dazu geschrieben haben.
Nietzsche hat ja, um mit seiner Krankheit besser zurechtzukommen, seine Sommer oft im Oberengadin verbracht, in Sils Maria, wo ich auch das Buch geschrieben habe. Und er berichtet, wie er dort zu der Erkenntnis gekommen ist von der ewigen Wiederkehr des Gleichen. Ganz plötzlich, im August 1881, auf einer Wanderung im Oberengadin. 6000 Fuß jenseits von Mensch und Zeit. Ich ging an jedem Tag am See von Silvaplana durch die Wälder. Bei einem mächtigen, pyramidal aufgetürmten Block unweit zur Ley machte ich Halt. Da kam mir dieser Gedanke. Und es dauerte dann, bis Nietzsche das ausgearbeitet hatte, 18 Monate. Nietzsche leuchtete dieser Zeitraum ein, entsprach er doch der Dauer einer Schwangerschaft bei Elefanten. Diese Zahl gerade von 18 Monaten dürfte den Gedanken nahelegen, unter Buddhisten wenigstens, dass ich im Grunde ein Elefantenweibchen bin. Worum geht es bei diesem Gedanken? Da geht es darum, dass Nietzsche sagt, wir müssen auf die Welt so schauen, als ob alles ewig wiederkehren würde. Als ob jedes Ereignis sich immer wiederholt. Und das ist nichts, was man einfach nur zur Kenntnis nimmt, sondern man muss dazu ein bejahendes Verhältnis finden. Nietzsche macht dazu ein Gedankenexperiment. In der einsamsten Einsamkeit, in der ein Mensch ganz auf sich selbst zurückgeworfen ist, stellt ihm ein Dämon die Frage, was wäre, wenn du dieses Leben mit allen Einzelheiten, mit jedem Schmerz, jeder Lust, jedem Gedanken, mit allem Kleinen und Großen genau in derselben Reihenfolge immer und immer wieder leben müsstest? Entweder wirft sich der Mensch dann verzweifelt auf den Boden und verflucht den Dämon, oder er erkennt das Großartige, Göttliche an diesem Gedanken. Sagt der Mensch Ja dazu, dieses Leben wieder und wieder zu leben, dann ist dies nach Nietzsche das umfassende Ja zu sich selbst und zum Leben. Dies ist das Ideal des übermütigsten, lebendigsten, weltbejahendsten Menschen, der sich nicht nur mit dem, was war und ist, abgefunden und vertragen gelernt hat, sondern es so, wie es war und ist, wieder haben will, in alle Ewigkeit hinaus, also immer und immer wieder, unersättlich da capo rufend. Und Nietzsche verwendet hier jetzt den Begriff der Liebe zu Gott, Amor Dei, Liebe zu Gott in Amor Fati. Wir müssen unser Schicksal lieben. Dann erreicht man nämlich Ruhe. Man will dann das Leben ganz genau so, wie es ist. Man will nichts anders haben. Vorwärts nicht, rückwärts nicht, in alle Ewigkeit nicht. Und Sie merken schon, das schließt sowohl eine Bitte an Gott aus um die Zukunft, dass da irgendwas geändert werden möge, als auch eine nach hinten gerichtete Buße, dass man sagt, ich wünschte mir, ich hätte etwas anders gemacht. Nein, ich sage zu allem in meinem Leben, ja, das Notwendige nicht bloß ertragen, noch weniger verhehlen, sondern es lieben. Für mich gehört zur Überraschung an dem Buch, dass Nietzsche natürlich an einer Stelle dieser Auseinandersetzung mit den Gedanken auch merkt, oh, dann kommt auch das Christentum immer und immer wieder. Wo er ja zwischendurch sagt, er ist der, der das Christentum endlich überwunden hat und das kann man nicht mehr, das ist abgeschafft und realisieren muss, wenn alles immer wieder kommt, also ein Weltkreislauf ist, wo alle Ereignisse sich immer wieder und dann wird auch das Christentum wieder eintreten.
Also an der Stelle möchte ich mal direkt mit ihm sympathisieren, weil ich habe das in meinem Leben festgestellt, im Leben vieler anderer Menschen, wo ich manchmal, ich sage das jetzt mal salopp, so den Eindruck habe, meine Güte, ihr habt aber Probleme. Und wie hypersensibel sind wir auf all das, was in unserem Leben schiefläuft. Und dann habe ich festgestellt, man kann sich das Leben mit Hilfe der Theologie und des Glaubens schön glauben. Es gibt ganz viele Mittel, wo man sich das so abpuffern und abfedern kann und hält das so von sich. Und ich glaube, weite Teile von Theologie sind auch genau so entstanden. So nach dem Motto, welche Theologie funktioniert am besten, damit wir die Welt, ja, damit wir nicht so ganz genau in die Welt hineinschauen müssen. Meine Frage ist, dieser Gedanke von Nietzsche, das Leben in einer gewissen tapferen, resoluten und auch schonungslosen Weise als Ganzes zu bejahen, ich finde den verständlich. Wo würden Sie sagen, ist der auch heute durchaus hilfreich? Und zugleich aber auch die Frage, wo hat das aber auch eine Grenze, sich dem Leben so zu stellen und so Ja zu sagen zum Leben?
Ich finde das ehrlich gesagt höchst gefährlich, das Leben so zu bejahen. Also mit Leben ist jetzt nicht gemeint die Sommerwiese, wo die Schmetterlinge fliegen und ich genug zu essen habe und mit den Liebsten zusammen bin, sondern Nietzsche denkt das radikal. Alles, was zum Leben dazugehört, zu bejahen. Also auch die verhungernden Kinder im Sudan zu bejahen als etwas, was eben zu diesem Leben, zu dieser Welt mit dazugehört. Und das finde ich ausgesprochen gefährlich, weil es verhindert, dass man die Welt, und das denkt Nietzsche ja auch so, dass man die Welt gestaltet, dass man sagt, hier muss was anders werden. Nietzsche sagt ja, die Dinge passieren einfach so, wie sie passieren. Notwendig läuft das eben einfach ab. Und es verhindert jede Form von Protest, es verhindert jede Form von Weltveränderungsdynamik. Ich halte es für ganz schädlich.
Aber gibt es gibt es nicht doch so etwas wie eine pathische Grundstruktur, eine pathische Grunddimension des Seins, dass man einfach auch mal akzeptieren muss? Es beginnt schon mit der Geburt. Ich werde hinausgeworfen in das Leben und es tut anscheinend sau weh, die ersten Atemzüge zu machen. Das Leben schmiegt sich nicht immer kuschelig an mich an. Es widersteht mir, es stellt sich mir in den Weg. Es springt mich manchmal auch förmlich an. Ist das nicht doch etwas, was uns irgendwie abhanden gekommen ist? Also ich kann das... Ich finde das tapfer, wie er das macht. Ich finde, das hat auch eine positive Seite. Also es ist vergänglich. Das Leben ist dem Tod geweiht.
Das ist jetzt ein ganz interessanter Gesprächsgang, weil wir nämlich jetzt an einem Punkt sind. Nietzsche will ja eigentlich mit seiner Christentumskritik verhindern, dass die Menschen durch den Glauben ins Jenseits fliehen und sagen, das Leben hier abwerten, das nicht mehr umgestalten und so. Und jetzt sind wir aber, das passiert aber letztendlich mit seiner ewigen Wiederkehr desgleichen eben auch. Das Leben ist eben so. Ja, und so wie Sie es jetzt beschrieben haben, ist das ganz, das Leben macht da irgendwas. Sie sind als Akteur da gar nicht vorgekommen. Als jemand, der Leben gestalten kann und der Leben verändern kann und eine Einwirkung. Natürlich sind wir hineingeworfen in diese Welt, aber wir sind auch vieles andere und wir können auch noch vieles andere. Also ich finde das zu einseitig, wie Nietzsche das auflöst.
Okay, aber dann müssten wir jetzt eigentlich über Hoffnung sprechen, weil dann ist ja das, was er hier vertritt, das Gegenprogramm zu dem, was wir christliche Hoffnung nennen. Sagen wir mal allgemein, Hoffnung als der wache Sinn für die Möglichkeit des Guten, woraus dann eben auch selbst bei tiefster Verzweiflung kann man von diesem Sinn zart überrascht werden, sodass man am Leben festhält und irgendwann auch wieder die Rolle des Akteurs einnehmen kann. Ich habe zwei Zitate rausgesucht, die mir Rätsel aufgeben. Und zwar, das eine finde ich etwas vom Schönsten über Hoffnung, was ich in den letzten Monaten gelesen habe. Nietzsche schreibt, die Hoffnung ist der Regenbogen über den herabstürzenden, jähen Bach des Lebens, 100-mal vom Gischt verschlungen und sich immer wieder von Neuem zusammensetzen und mit zarter, schöner Kühnheit ihn überspringend dort, wo er am wildesten und gefährlichsten braust. Also, das finde ich jetzt fast das finde ich richtig schön, wie er das hier ausdrückt. Das ist für mich Hoffnung. Es ist sehr realistisch, aber sehr schön. Und dann erzählt er die Geschichte der Pandora. Zeus bestraft die Menschen dafür, dass sie ihm das Feuer gestohlen haben. Er macht eine Büchse und da packt er alle Übel rein. Und die Hoffnung ist auch in dieser Büchse. Und Pandora, die Frau, die er da geschaffen hat, die macht die Büchse auf, alles geht raus. Und bevor die Hoffnung auch rausgeht, bleibt die drin. Wie interpretiert Nietzsche das? Zeus wollte nämlich, dass der Mensch auch noch so sehr durch die anderen Übel gequält, doch das Leben nicht wegwerfe, sondern fortfahre, sich immer von Neuem quälen zu lassen. Dazu gibt er dem Menschen die Hoffnung. Sie ist in Wahrheit das Übelste der Übel, weil sie die Qual der Menschen verlängert. Frau Tietz, gibt es nicht wirklich falsche Hoffnungen, die wir wirklich auch ein Übel sind?
Ganz sicher. Also die Hoffnung kann ja auch solche Momente haben. Ich finde, wenn es jetzt eine Hoffnung ist auf nur das jenseitige Leben, was einen dazu bringt, das hier nur als Jammertal abzuwerten. Oder auch eine Hoffnung, die illusorisch ist. Aber das heißt ja nicht, dass die Hoffnung als solche negativ ist. Die Hoffnung ist ja eine kontrafaktische Kraft, also eine, die sich mit den Tatsachen dieser Welt nicht abfindet, sondern sagt, wir müssen was verändern. Es ist eine Kraft im Dunkeln. Das ist ja, Hoffnung ist ja gerade dieses, wir haben es jetzt in der Adventszeit sehr stark gehabt, dieses, da gibt es ein Licht in der Dunkelheit. Das ist Hoffnung. Und ich finde, dass da eine ganz große transformative Energie auch steckt, gerade in unseren schwierigen Zeiten, das Hoffen nicht zu verlernen, sondern sich mit anderen Hoffenden zu verbünden, also nach denen Ausschau zu halten und zu sagen, doch, es gibt noch welche, die hoffen, dass wir die Welt zum Guten verändern können. Nicht den Himmel draus machen, aber doch zum Guten verändern.
Was wären für Sie Hoffnungen, die wir uns gerade als Kirche nicht nehmen lassen sollten?
Für mich ist es jede Begegnung mit jemandem, der sich einsetzt für andere Menschen, für die Kirche, für eine bessere Gesellschaft. Und der, wo ich dem, auch wenn er ächzt und müde ist und sagt, das ist gerade besonders schwierig, aber in den Augen leuchtet, doch, ich will das machen, das ist mir wichtig.
Ich möchte mir die Hoffnung nicht...
Ich will noch einen zweiten Punkt sagen. Ich finde jetzt in der weltpolitisch aussichtslosen oder schwierigen Lage, wo man morgens immer aufsteht und denkt, oh je, was ist jetzt schon wieder passiert? Da ist für mich auch eine Hoffnung, ich sage es ein bisschen persönlich, dass ich hoffe, dass und darauf vertraue, dass Gottes Geist die Herzen von Menschen berühren kann, auch wo das nicht mehr zu erwarten ist.
Ja. Ich habe in meinem Leben gemerkt, dass manche konkreten Hoffnungen, man nennt das ja propositionale Hoffnung, wo konkrete Hoffnungsgüter hinterstecken. Ich hoffe, dass es da viele gibt, die man echt irgendwann dann vielleicht auch mal sterben lassen muss. Und für mich wurde in den letzten Jahren in meiner eigenen Biografie Hoffnung tatsächlich dieser Sinn für die Möglichkeit des Guten, den ich auch mit dem Geist Gottes verknüpfe, der manchmal ganz zart kommt, aber so, dass die Hoffnung für mich ganz stark die Funktion hat, so wie ich auf die Welt und die Vergangenheit und die Gegenwart mit dem Blick der Liebe anders gucke und mehr erkenne, so erkenne ich durch die Hoffnung im Blick auf die Zukunft etwas, was ich nicht erkennen würde ohne die Hoffnung. Und das finde ich so unglaublich wichtig. Und selbst wenn ich auch jetzt nicht genau sagen könnte, ja, was hoffst du? Ich weiß auch nicht, was ich jetzt gerade hoffen soll, aber das würde ich mir nicht nehmen lassen, dass es einen Geist Gottes gibt, der uns immer wieder ja verführen kann, würde ich jetzt fast sagen, so diese Hoffnung zuspielen kann, ne?
Ja, wir haben den Abend unter den Titel gestellt mit Nietzsche um den Glauben ringen. Da müssen wir jetzt natürlich nochmal nachfragen. Ich war beim Lesen auch ein bisschen überrascht, in welcher Tonlage Sie mit Nietzsche umgehen. Also Nietzsche kann sehr feinfühlig sein, aber oft ist er auch ein Grobian, vor allem wenn es ums Christliche geht. So, er konnte für sich selbst sagen, er versucht mit dem Hammer zu philosophieren und da trifft er uns schon auch mit dem Hammer ganz schön. So, und es gibt ja auch Christinnen, die dann sagen, ab jetzt wird zurückgehämmert. Die machen dann so Postings wie Nietzsche Doppelpunkt, Gott ist tot, Gott Doppelpunkt, Nietzsche ist tot, und so, das gibt's ja. Sie sind völlig frei davon, überhaupt kein, jetzt kann er sich nicht mehr wehren, jetzt wird er aufgedröselt. Nein, mit zarten Fingerspitzen kommen Sie da, wo er mit dem Hammer kommt und zeichnen sehr geduldig sein Denken nach, ohne dass Sie auf jeder Seite dazwischen fahren. Sie nehmen ihn nicht ins Verhör, Sie lassen ihn reden und reden und reden und machen manchmal kleine Andeutungen. Na, schwierig, wie das hier so ist. Warum haben Sie es so gemacht, so zurückgenommen, so feinfühlig, so respektvoll, ohne ihn als Sprungbrett für überlegene Apologetik zu nehmen? Ist das auch schon ein Statement, ihn so zu präsentieren?
Ich wollte ihn erstmal verstehen. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt nach jedem Satz erstmal meine 10 Gegenargumente schreibe, dann verstehe ich, dann kann ich ihn nicht mehr verstehen, dann bin ich nur wieder mit meinen Argumenten beschäftigt. Und darin spiegelt sich natürlich auch etwas wider. Ich habe mich mit Nietzsche auch im Studium schon beschäftigt, auch mit anderen Religionskritikern. Und ich habe eben gemerkt, die Auseinandersetzung mit Religionskritikern, da muss man keine Angst davor haben. Deswegen musste ich jetzt nicht sofort dann immer die Bibelstellen irgendwie rausziehen oder sowas, sondern man muss keine Angst davor haben, denn die Fragen, die sie sich stellen, also jetzt für mich jetzt wirklich diese Frage nach, wie geht das eigentlich zusammen, das Leid in der Welt und dass es Gott gibt, das muss ich mir doch als glaubender Mensch auch stellen. Und da kann ich doch nicht einfach... Nietzsche da, also das sind ja Fragen, die kenne ich ja aus meinem eigenen Leben auch. Und deswegen wollte ich erstmal zuhören und versuchen zu sehen, was macht er. Ich war dann am Ende überrascht, dass seine eigene Lösung mich nicht überzeugt. Also diese radikale Bejahung von allem, was passiert ist eben, vielleicht sage ich es nochmal deutlich, ist ja letztendlich eine verkappte Form von einer falschen Vorsehungslehre. Also eine Vorsehungslehre, die eben sagt, alles, was Gott mir schickt, da muss ich irgendwie Ja dazu sagen. Wo wir jetzt, wenn man in den biblischen Psalmen denkt, da gibt es ja sehr viele, die auch sagen, nein, ich kann hier auch mal Nein sagen und ich kann Gott auch einen Vorwurf machen und so. Und diese Bewegung gibt es bei Nietzsche ja nicht, sondern er geht nachher letztendlich, und das sehe ich auch als ein Zeichen im Bann des Christentums zu bleiben, dann auf Lösungen zu, die, wo deutlich wird, dass er die Grundfigur eigentlich gar nicht los will. Mich hat es auch tatsächlich dann auch sehr berührt, wenn als Nietzsche dann am Ende seines wachen Lebens den Verstand verliert, dann schickt er eine ganze Reihe von sogenannten Wahnsinnszetteln an Freunde. Und da gibt es immer wieder Zettel, die er unterschreibt mit der Antichrist. Und es gibt Zettel, die unterschreibt er mit der Gekreuzigte. Also auch da sieht man, dass das er wird das Christentum nicht los. Und ich fand aber irgendwie, ich meine das jetzt nicht hämisch, gell? Also so, seht ihr, man kann das Christentum nicht loswerden, ist ja nicht so. Natürlich kann man das Christentum auch loswerden. Es gibt viele, die sind es losgeworden. Aber bei Nietzsche bleibt das eben die Dauerfrage, mit der er sich abarbeitet. Und vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich will noch eine Sache noch sagen. Ich habe eben in meiner eigenen theologischen Existenz sehr deutlich gemerkt, das Fragenstellen, das Zulassen von Zweifeln macht den Glauben nicht zwingend kaputt, sondern es macht ihn eigentlich stärker oder tiefer. Und ich kann mich dann auch verabschieden von bestimmten Figuren, die ich vielleicht in meiner Jugend gelernt habe, wo ich dann auch sage, nee, so will ich es eigentlich nicht mehr sehen. Und dann hilft mir Nietzsche auch dabei. Also das, was geschieht, als Strafe für Sünde zu sehen, das will ich nicht. Da lerne ich, ja stimmt, da hilft Nietzsche mir zu sagen, nein, das ist kein sinnvoller Gedanke.
Ich finde, da wäre noch eine Liste schön, denn genau, das würde ich auch sagen, die Anfänge der Religionskritik ja liegen nicht in der Aufklärung, sondern im Alten Testament. Die Idee, die eigenen religiösen Vorstellungen der eigenen Gruppe kritisieren zu können, das ist urbiblisches Gut. Insofern Nietzsche als Religionskritiker, er könnte eine Wiederkehr des prophetischen Geistes sein. Was sind denn christentumskritische Punkte bei Nietzsche, bei denen wir sagen können, also herzlichen Dank, das bringt uns auch weiter, das hilft uns, unseren Glauben zu vertiefen. Eins hatten Sie gesagt, diese Strafideologie, die sich in Dogmatik und Ethik reingefressen hat, das bitte nicht mehr, das widerspricht dem Geist des Evangeliums. Gibt es noch andere Sachen, die man aus tiefchristlicher Überzeugung bei Ihnen aufgreifen kann?
An den meisten Punkten, glaube ich, sind wir schon vorbeigekommen. Also ich denke, dieses eine Nächstenliebe, die den anderen klein halten will und die ich nur ausübe, weil ich mich nicht mit mir selber auseinandersetzen will, auf jeden Fall schädlich. Und ich finde auch jede Form von weltflüchtigen Christentum, was sagt, das hier ist nur das Jammertal, das Eigentliche kommt erst noch. Ich vertraue darauf, dass das kommt, aber trotzdem ist das jetzt hier genauso wichtig oder auf jeden Fall auch wichtig und verdient gestaltet zu werden. Also dieses Gegeneinanderstellen, das halte ich für völlig schädlich.
Ja, das ist ja etwas, was Bonhoeffer sehr stark aufgegriffen hat, gerade auch durch Nietzsche. Sie schreiben am Ende Ihres Buches: Viele der Fragen, die Nietzsche stellt, habe ich mir im Laufe meines Lebens auch gestellt. Ich hatte Zeiten des tiefen Zweifels, ob die Denkfiguren des christlichen Glaubens tragfähig sind. Mein Grundvertrauen, dass es Gott gibt und er mir und allen Menschen in Jesus Christus freundlich zugewandt ist, ging dabei nie verloren. Ich finde es sehr sympathisch, wenn gebildete Leute in Büchern auch mal Sätze mit Ich schreiben. Also ich finde, das dürfte Schule machen. Mir gefällt das gut. Können Sie das denn noch ein bisschen vertiefen? Sie sagen, Sie haben im Ringen mit Nietzsches Fragen andere Antworten gefunden. Inwiefern war Nietzsche mit seiner radikalen Art zu fragen dabei vielleicht auch eine Hilfe, im eigenen Glauben Stärkung zu bekommen?
Also ich denke schon, diese Auseinandersetzung mit der Theodizee-Frage, also wie ist das mit dem Leid, die mich nicht loslässt, also wo ich nicht einfach sagen kann, ja, aber ich guck aus dem Fenster und die Welt ist doch gut. Das kann ich nicht. Wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich, die Welt ist leider sehr ambivalent. Und was bedeutet das für den Gottesgedanken? Ich habe vorhin schon angedeutet, dass ich selber für mich am meisten die Figur trägt, dass Gott auf der Seite der Leidenden steht, dass er sich in Jesus Christus an die Seite der Leidenden gestellt hat. Für mich war auch wichtig, diese Figur mit der Sünde. Also Nietzsche schimpft ja sehr auf die Sünden, christliche Sündenmoral, die den Menschen klein macht und rumpopelt bei dem, was er alles falsch gemacht hat. Das hat mich auch sehr angesprochen. Bei Bonhoeffer gibt es da auch ähnliche Gedanken, dass Jesus Sünder selig machte, aber nicht aus jedem Menschen erstmal einen Sünder machte. Also so lange rumsuchte, bis er sagen kann, auch da ist jetzt bei dir was. Und das finde ich eine Figur, die ich jetzt bei Nietzsche auch konstruktiv gut aufnehmen kann. Was mich sehr beschäftigt hat, ist, dass Nietzsche ja in seiner Selbsthaltung immer sagt, seitdem ich jetzt gedacht habe, kann man eigentlich nicht mehr an Gott glauben. Und ich glaube, da hat er unterschätzt, Sie haben es vorhin schon angedeutet, dass viele Fragen ja in den biblischen Texten auch vorkommen. Also die Frage, wie sieht die Welt aus und wie ist gleichzeitig der Glaube an Gott, passt das eigentlich zusammen? Das ist ja eine Frage, die schon in den alttestamentlichen Texten begegnet, dass Menschen sagen, ich sehe doch nichts von dir hier. Also das ist nicht Und das zeigt mir aber natürlich auch im Alten Testament und auch im Neuen Testament und in der Christentumsgeschichte haben Menschen immer wieder Antworten gefunden, die ihnen geholfen haben, am Glauben festzuhalten, obwohl die Welt nicht immer so aussieht, als ob es Gott gibt. Und wie geht das eigentlich? Ich habe gesagt, ganz persönlich, ich habe bei mir, bei den vielen Zweifeln, die ich hatte, auch im Studium, Gott sei Dank immer so einen Moment gehabt, wo ich trotzdem vertrauen konnte. Das habe ich eher als, das war nichts, was ich gemacht habe, sondern das war eher was, was irgendwie immer noch da war und irgendwie da geblieben ist. Und was mir immer geholfen hat, ist eben Menschen zu treffen, die erzählen, wie sie eigentlich damit umgegangen sind. Wie haben sie eigentlich in schweren Zeiten geschafft, am Glauben festzuhalten? Nicht in dem Sinn, dass man nur diese Lösung finden kann. Natürlich kann man auch die Lösung Nietzsches finden und sagen, das geht nicht. Aber für mich war immer wichtig, die Frage Nietzsches ist keine neue Frage, ja, sondern diese Grundfrage, wie ist eigentlich Gott, kann der überhaupt gut sein, wenn die Welt so ambivalent ist? Die hat mich sehr beschäftigt und vielleicht dann auch am Ende zu Karl Barth geführt, weil Karl Barth ja sagt, woher wissen wir als Christinnen und Christen eigentlich, wie Gott ist? Wir schauen auf Jesus Christus und wer uns da begegnet. Wir machen nicht Spekulationen darüber, wie wir denken, dass Gott sei, sondern wir schauen, was für ein Gesicht uns eigentlich in Jesus Christus begegnet. Und da, Barth würde sagen, Jesus Christus ist das große Ja Gottes zum Menschen und das große Ja zu dieser Welt. Und dann kriegt Gott, es ist Gott nicht mehr dieser Ambivalente. Das heißt für Barth auch, ich will es vielleicht doch sagen, dass auch nicht alles, was in dieser Welt geschieht, von Gott kommt, sondern dass es auch Sachen gibt in dieser Welt, zu denen Gott keine andere Haltung hat, als dass er sie verneint und ablehnt. Also das ist nicht der Ambivalente wie bei Nietzsche, der gut mal Gutes und mal Schlechtes schickt, sondern es ist ein ganz eindeutiger in Jesus Christus sich als menschenfreundlicher Gott zeigender, der viele Dinge in dieser Welt, die nicht menschenfreundlich sind, klar ablehnt.
Ja, Thorsten, wir müssen das Ding hier jetzt irgendwie landen. Wie machen wir das? Die Zeit ist fast rum. Das war ein sehr intensives Gespräch. Wir haben sowas in unserem Podcast auch noch nie gemacht, dass wir so mit Lesungen gearbeitet haben und dass wir das so machen. Wollen wir noch mal kurz so sagen, so wie wir profitiert haben, wäre das okay? Also ich habe festgestellt, ich habe viele Bücher von und über Nietzsche bei mir im Bücherregal und die sind alle noch nicht gelesen. Und das ist... ja, von Safransky und irgendwas von Edith Düsing, Nietzsches Denkweg. Und Sie wissen viel besser, was es da alles gibt. Ein paar habe ich auch. Warum? Weil ich immer, wenn ich was von ihm gelesen habe, fand ich den, der war mir zu stark. Der hat eine derartige Wucht in der Sprache. Ich habe Angst gehabt und habe dann gedacht, ich habe genügend Fragen und Probleme und ich brauche jetzt niemanden, der das unbedingt noch verschärft. Und habe es deshalb bisher echt, also ich habe irgendwie so ein bisschen die Finger von Nietzsche gelassen, weil ich mich dem nicht so gewachsen fühle. Und also ich möchte jetzt, wir müssen hier nicht schleimen oder so, Frau Tietz, aber als ich dieses Buch jetzt gelesen habe, habe ich gedacht, was ist das auch für ein schöner Titel für diesen Abend? Ich war bisher der Meinung, ohne Nietzsche oder vielleicht, wenn überhaupt, dann direkt gegen Nietzsche um den Glauben ringen. Und dieses Buch hat mir auf eine wunderbare Weise gezeigt, nee, du kannst mit ihm, gemeinsam mit ihm, das heißt also, als wäre er so ein Sparringspartner, so ein Coach, so einer, an dessen Seite ich die Zweifel, die ich eh schon habe, also die muss er mir letzten Endes auch kaum wirklich beibringen, aber mit dem ich das üben kann, durch diese Zweifel hindurchzugehen. Und ich finde eben, ja, es gibt Theologie, die macht die Welt verrückt und will unter dem Zwang immer was Neues und was Hippes und was Klickbares hervorzubringen, auch noch die allerletzten Zweifel bedenken. Und ja, okay, das finde ich auch nicht so gut, aber ich finde, es gibt eben auch eine Theologie, die so wie stellvertretend auch diese Zweifel, die das Leben ja generiert, an Gott, am Glauben, die sich das gibt, das durchschreitet, durchleidet, durchdenkt. Und dazu habe auch ich neuen Mut gefunden und denke jetzt für mich auch ganz persönlich so das, was Luther sagt. Die Anfechtung macht letztlich den Theologen. Ja? Und dafür bin ich dankbar, dass wir dieses Buch hier heute besprechen konnten in diesem Podcast.
Ja, für mich war es auch eine wunderbare Wiederbegegnung. Ich bin tatsächlich bald 40 Jahre mit Nietzsche unterwegs. Ich habe ihn als junger Atheist entdeckt und also sprach Zarathustra. Also ich habe das so gefeiert. Das hat meinen jugendlichen Atheismus gestärkt und bekräftigt und Flügel verliehen. Ich habe nichts verstanden natürlich, ne? Aber man kann sich in einen Rausch lesen mit diesem Buch, auch wenn man es nicht versteht, dann eigentlich am besten, sonst wird es ja kompliziert. Ich bin dann sehr christlich geworden in der späteren Lebensphase. Da hatte ich erst ein bisschen Angst vor meiner frühen Nietzsche-Begeisterung, habe mir dann aber gesagt, Moment, wenn Gott lebt, wenn Gott Gott ist, kann man Gott nicht töten, nur Götzen kann man töten. Vielleicht hat Nietzsche auf Gott gezielt und ein paar Götzen getroffen und das war ganz fruchtbar. Also ich konnte hochreligiös Nietzsche sehr schätzen lernen. Ich habe damals leider auch so ein bisschen seine antiliberalen Gedanken ein bisschen geschätzt, was mir später peinlich wurde, aber er liefert da natürlich antiprogressive Vorbehalte auf höchstem Niveau, wie es die Lauten von heute selten hinbekommen. Ich habe dann in späteren Phasen den Nietzsche der Phase des freien Geistes sehr schätzen gelernt, die mittleren Schriften, die nicht so ideologisch sind und nicht so predigend, sehr kritisch, sehr im Grunde wachküssend für aufgeweckte Menschen, finde ich eigentlich ehrlich gesagt auch den empfehlenswertesten Nietzsche, so fröhliche Wissenschaft und so Sachen, da kann man ganz, ganz viel Menschliches und allzu Menschliches. Sie haben eine Seite von Nietzsche gezeigt, die ich einfach durch diesen persönlichen Zugang, auch diese Vatergeschichte nochmal sehr berührend fand, was das für ein Albtraum war, sich das bewusst zu machen. Und im Grunde machen sie ja was Ungeheures. Sie beschwören die Empathie mit diesem Menschenkind. Und es ist vielleicht die schönste christliche Weise, ihm zu widersprechen und gleichzeitig Raum zu geben, dass er seine Dinge an uns tun kann, die uns helfen. Und von Anfang an aber auch deutlich wird, Empathie macht uns menschlich, sogar Empathie mit unseren größten Kritikern. Das fand ich einfach sehr bereichernd, auch die ersten Kapitel.